SRF 1.
Uhr. Sie hören die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Willkommen zur Sendung. Tag der Trauer im Gazastreifen. Die UNO befürchtet weitere Gewalt. Die Hoffnungen auf eine friedliche Lösung schwinden. Darüber reden wir auch im Tagesgespräch um 1. Dann harte Hand gegenüber kriminellen Ausländern. Das Bundesgericht zeigt sich in Sachen Ausschaffung streng. Verteilkampf auf dem Schienennetz. Güterzüge sollen gegenüber Personenzügen nicht den Kürzeren ziehen müssen, verlangt der Verband Öffentlicher Verkehr.
Es kann nicht sein, dass immer am Schluss der Güterverkehr der letzte ist. Das kann es nicht sein.
Und fordert Schiene frei für Cargo. Und Politpoker um die neue Ostsee-Pipeline. Etliche Länder möchten das große Gasprojekt zwischen Russland und Deutschland verhindern.
Ich denke, das Ringen um Nord Stream 2 wird noch eine ganze Weile weitergehen,
sagt unser Korrespondent. Dabei wäre für den Baustart fast alles bereit. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Nach der schlimmsten Gewalteskalation seit mehreren Jahren werden heute im Gazastreifen viele der Toten zu Grabe getragen. An diesem Trauertag werden neue Proteste erwartet. Auslandredaktor Philipp Scholkmann.
Nicht nur im Gazastreifen, auch im israelisch besetzten Westjordanien und im annektierten, arabisch geprägten Ostjerusalem sind Geschäfte geschlossen. Auch Schulen, Universitäten und Regierungseinrichtungen bleiben zu. Der palästinensische Präsident Abbas hat eine dreitägige Trauer ausgerufen. Auf seinem Amtssitz in Ramallah wehen die Flaggen auf Halbmast. Es gibt für heute Aufrufe zu neuen Protesten. Auch an den Checkpoints im Westjordanland bereiten sich die israelischen Sicherheitskräfte auf Zusammenstöße vor. Aus palästinensischer Sicht ist heute der sogenannte Nakba-Tag, mit dem an Flucht und Vertreibung von mehreren hunderttausend Palästinensern erinnert wird, die mit der Staatsgründung Israels und dem nachfolgenden arabischen Krieg gegen Israel ihre Heimat auf immer verloren haben. Israel dagegen feiert 70 Jahre Staatsgründung und Premierminister Netanyahu sieht seinen politischen Kurs vom amerikanischen Präsidenten Trump voll bestätigt, mit der Verlegung der amerikanischen Botschaft gestern ins völkerrechtlich umstrittene Jerusalem. Auch dagegen richtet sich der palästinensische Protest. Die israelische Regierung beschuldigte erneut die radikal-islamische Hamas. Sie habe in terroristischer Absicht Landsleute angestachelt, den Grenzzaun zu stürmen. Nur darauf hätten die israelischen Sicherheitskräfte gestern reagiert, als sie auf die Protestgruppen schossen. Nach jüngsten palästinensischen Angaben wurden bei den Zusammenstößen 60 Menschen getötet, mehr als 2000 verletzt. Dutzende sollen sich noch immer in kritischem Zustand befinden. International wurde der Vorwurf laut, Israel habe unverhältnismäßig reagiert. Die Türkei und Südafrika riefen ihre Botschafter in Israel zu Beratungen zurück. Der UNO-Sicherheitsrat will sich heute mit der jüngsten Gewalteskalation im Nahen Osten befassen.
Und auch wir thematisieren die Gewalt und die Perspektiven im Nahen Osten im Tagesgespräch heute um 13 Uhr. Nun weitere Meldungen mit Julia Villino.
Kritiker der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB haben eine Volksinitiative lanciert. Damit wollen sie, dass Familien besser vor Eingriffen durch Behörden geschützt würden, schreiben die Initianten. Unter anderem sollen die KESB beispielsweise nicht mehr mitentscheiden dürfen, wer als Beistand für eine urteilsunfähige Person eingesetzt wird. Zum Initiativkomitee gehört der Schweizer SVP-Nationalrat Pirmin Schwander. Die Initianten haben nun bis im November 2019 Zeit, die nötigen Unterschriften zu sammeln. Auch für die sogenannte Justizinitiative können ab heute Unterschriften gesammelt werden. Die Initiative verlangt, dass künftig per Los entschieden wird, wer Bundesrichterin oder Bundesrichter wird. Heute wählt das Parlament die Richter des Bundesgerichts. Ob ein Kandidat im Lostopf landet, soll ausschließlich davon abhängen, ob er sich fachlich und persönlich für das Amt eignet. Die Parteimitgliedschaft soll keine Rolle mehr spielen. Hinter der Initiative steht eine Stiftung, welche die Initiative selbst als Anliegen aus der Zivilgesellschaft bezeichnet. Sie sei weder rechts noch links. Die russische Computersicherheitsfirma Kaspersky will einen Teil des Unternehmens in die Schweiz verschieben. Unter anderem die Verarbeitung und Speicherung von Kundendaten solle bis Ende nächsten Jahres von Russland nach Zürich verlegt werden, teilt Kaspersky mit. Wie viele Stellen in Zürich geschaffen würden, sei noch nicht klar, sagt ein Unternehmenssprecher der Neuen Zürcher Zeitung. Kaspersky wird unter anderem von den USA vorgeworfen, mit der russischen Regierung in engem Kontakt zu stehen. Deshalb dürfen amerikanische Bundesbehörden keine Antivirensoftware von Kaspersky mehr einsetzen. Die Schweizer Finanzinfrastrukturbetreiberin Six Group verkauft ihr Kartengeschäft. Dazu gehören zum Beispiel die Kartenzahlgeräte in Läden. Im Rahmen einer neuen Partnerschaft verkauft Six die Sparte an den französischen Konkurrenten Worldline, wie es in einer Mitteilung heißt. Der Gesamtpreis des Geschäfts betrage 2,3 Milliarden Euro. Teil davon sei, dass Six eine Beteiligung von 27% an Worldline erhält. Der Schweizerische Nationalfonds hat im letzten Jahr fast 3000 neue Projekte unterstützt. Es sei gut 1 Milliarde Franken für die Projekte bewilligt worden, teilt der Nationalfonds mit. Die finanzielle Unterstützung gelte in der Regel für 4 Jahre. Insgesamt waren Ende letztes Jahr beim Nationalfonds 5800 Forschungsprojekte registriert. Der Nationalfonds fördert die Forschung in der Schweiz. Im Wesentlichen finanziert wird die Stiftung durch Bundesbeiträge. Die größte Batterie der Schweiz ist in Volkeswil im Kanton Zürich in Betrieb genommen worden. Sie kann bis zu 7500 Kilowattstunden Energie speichern, wie die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich mitteilen. Damit könnten die über 18.000 Einwohner von Volkeswil während 12 Minuten mit Strom versorgt werden. Die Aufgabe der Batterie sei aber eine andere. Sie soll Ungleichgewichte im internationalen Netz ausgleichen, etwa wenn mehr Strom verbraucht, als produziert wird. Das Wetter. Heute und morgen gibt es im Norden immer mal wieder Platzregen und einzelne Gewitter. Ab und zu scheint die Sonne bei 14 bis 18 Grad. Im Süden ist es teilweise sonnig und nur lokal nass. Die Temperaturen erreichen 18 Grad.
Seit gut 7 Jahren steht es in der Verfassung, kriminelle Ausländer sollen bei bestimmten Delikten ausgeschafft werden. Und seit letztem Jahr steht im Strafgesetzbuch im Detail, für welche Delikte Ausländer ausgewiesen werden sollen. Was heißt das in der Praxis? Ein konkreter Fall aus dem Aargau zeigt, dass das Bundesgericht eine strenge Auslegung des Gesetzes unterstützt. Nicht nur die vollzogene Tat führt zum Landesverweis, auch der bloße Tatversuch. Elmar Plotzer.
Sehr erfolgreich war er nicht, der ausländische Straftäter, der offenbar als Kriminaltourist in der Schweiz war. Er schaffte es nicht, mit seinen Komplizen in ein Haus einzubrechen. Die aufmerksame Hausbesitzerin und die Polizei, die schnell zur Stelle war, konnten das verhindern. Folglich waren es dann auch nicht schwerwiegende Delikte, für die er verurteilt wurde. Das Bezirksgericht Rheinfelden verurteilte ihn wegen versuchten Diebstahls, Sachbeschädigung und versuchten Hausfriedensbruchs zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 6 Monaten. Das Aargauer Obergericht korrigierte das Urteil später zu einer bedingten Geldstrafe. Aber beide Gerichte verhängten gegen den Verurteilten eine Landesverweisung von 5 Jahren. Ungerecht fand der Verurteilte, denn im Strafgesetzesartikel, der die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative regelt, werden zwar Diebstahl und Hausfriedensbruch als Delikte genannt, die zu einer obligatorischen Landesverweisung führen. Aber, so der Verurteilte, es stehe nichts von versuchten Delikten, also gehe es nur um vollendete Straftaten. Falsch, widerspricht hier das Bundesgericht. Bei den erwähnten Delikten führe auch der bloße Tatversuch zu einer Landesverweisung. Zwar stehe das nicht explizit so im Gesetz, aber der Bundesrat habe das seinerzeit in seiner Botschaft zur Gesetzesänderung klar festgehalten. Und das gelte auch dann, wenn ein Täter nur zu einer relativ milden Strafe verurteilt werde. Das Parlament hatte zwar darüber debattiert, eine Mindeststrafgrenze ins Gesetz zu schreiben, letztlich aber darauf verzichtet. In gewissen Fällen haben die Gerichte trotzdem die Möglichkeit, von einer Ausschaffung abzusehen, wenn es bei einer verübten Tat um Notwehr geht oder wenn eine Ausschaffung zu einem schweren persönlichen Härtefall führen würde. Beides liege hier aber nicht vor, urteilt das Bundesgericht. Es ist noch zu früh, eine Bilanz zu ziehen über die Umsetzung der Ausschaffungsinitiative. Aber das vorliegende Urteil zeigt, dass das Bundesgericht durchaus eine strenge Linie unterstützt. Einen noch schärferen Kurs wollte ursprünglich die SVP, vor allem an der Härtefallklausel störte sich die Partei. Ihre Durchsetzungsinitiative wurde aber vor mehr als 2 Jahren von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern abgelehnt.
20 Minuten vor 1. Diese weiteren Themen haben wir hier im Rendezvous für Sie bereit. Zu viel Papierkram. Schweizer Aluminiumhersteller fürchten um ihre europäische Kundschaft. Und Ungarn macht liberalen Denkern und Bürgerrechtlern das Leben schwer. Mit Erfolg, zeigt der Bericht unseres Korrespondenten kurz vor 1. Zuerst, wer hat Vortritt auf der Schiene? Der Intercity oder der Güterzug? In der Schweiz ist das Bahnnetz bis zum Anschlag ausgelastet und deshalb beschäftigt die Frage, welcher Zug wann fahren darf, viele Beteiligte. Der Verband Öffentlicher Verkehr fordert nun, dass der Güterverkehr nicht gegenüber dem Personenverkehr benachteiligt wird. Klaus Bonanomi berichtet.
Nicolas Perrin, der Direktor von SBB Cargo, sagt es so.
Verkehrsinfrastruktur ist in der Schweiz ein knappes Gut. Das heisst, man steht sich da auf den Rädern oder Schuhen rum. Diese Konflikte können wir nicht ausräumen. Die gibt es ja auch auf der Straße. Da gibt es dann einfach Stau und wir planen diese Konflikte, damit dann auch gefahren werden kann. Das ist der Vorteil der Bahn.
Erklärte der SBB-Güterverkehrschef an der heutigen Medienkonferenz des Verbands Öffentlicher Verkehr VÖV. Es geht konkret um die Zuteilung von sogenannten Trassen. So nennt man das Recht, einen bestimmten Eisenbahnabschnitt zu einem bestimmten Zeitpunkt zu befahren, mit einem Güterzug oder eben mit einer S-Bahn oder einem Intercity. Es geht also um ein gutes Konfliktmanagement. Das ist auch Uli Stückelberger bewusst, dem Direktor des VÖV. Er vertritt nämlich beide Seiten, den Personen- und den Güterverkehr.
Uns ist wichtig, dass man hier den Schienengüterverkehr nicht vergisst, weil der Schienengüterverkehr hat eine große Zukunft. Der Schienengüterverkehr in der Schweiz hat einen sehr großen Anteil im Vergleich zum Ausland. Es ist viel mehr sowohl im Binnenverkehr und im Transitverkehr sowieso. Und es ist wichtig, dass für die Zukunft auch genügend Trassen vorhanden sind für den Güterverkehr.
Fordert Stückelberger. In der öffentlichen Diskussion spiele dieser nämlich eine weitaus kleinere Rolle als der Personenverkehr. Deshalb bestehe die Gefahr, dass der Güterverkehr zu kurz komme.
Es ist wichtig, dass man frühzeitig in der Planung diese Konfliktpotenziale kennt und versucht, in Diskussionen eine Lösung zu finden, um eben genügend Trassen einzuplanen, sowohl für den Güter- wie den Personenverkehr. Da braucht es eine Langfristplanung, aber es kann nicht sein, dass immer am Schluss der Güterverkehr der letzte ist. Das kann es nicht sein.
Das sei auch nicht so, antwortet Olivia Ebinger, Sprecherin beim Bundesamt für Verkehr, BAV.
Das Schweizer Schienennetz ist tatsächlich bis an seine Grenzen ausgelastet. Der Bund hat jedoch in den letzten Jahren sehr viel dafür getan, um auch dem Güterverkehr gute, qualitativ gute, zeitlich gute Trassen zu sichern, sodass man heute sagen kann, für den Güterverkehr und für den Personenverkehr stehen genügend und gute Trassen zur Verfügung.
Konkret hat das BAV für 2018 erstmals einen sogenannten Netznutzungsplan erlassen, welcher die Trassen für den Güter- und den Personenverkehr zuteilt. Doch dieser Plan ist umstritten. Sowohl im Raum Zürich als auch in der Zentralschweiz gibt es bereits jetzt konkrete Konflikte zwischen Personen- und Güterverkehr. Und mit zunehmendem Verkehrsvolumen dürften sich diese noch verschärfen. Deshalb, so die BAV-Sprecherin,
haben wir auch in der Ausbauplanung für die künftigen Ausbauschritte des Bahnnetzes ganz gezielt Maßnahmen aufgenommen, wo gesichert wird, dass genügend Platz ist, nicht nur für Personenzüge, sondern auch für Güterzüge während des ganzen Tages.
Der Ausbau der Bahninfrastruktur dürfte also zumindest teilweise Abhilfe schaffen. Bis 2025 investiert der Bund gut 12 Milliarden Franken ins Schienennetz. Und in Diskussion ist bereits ein weiterer Ausbauschritt bis 2035, der nochmals fast gleich viel kosten soll.
Mitte März haben die USA chinesische Aluminiumimporte mit Zöllen belegt. Die EU befürchtet nun, dass China deswegen mehr Aluminium nach Europa verkauft und der Kontinent damit regelrecht überschwemmt wird. Deshalb überwacht die EU seit dieser Woche die Aluminiumimporte von Nicht-EU-Ländern. Das heisst, auch jene Lieferungen aus der Schweiz. Schweizer Hersteller befürchten, ins Hintertreffen zu geraten. Charlotte Jacquemin.
Rund 10'000 Menschen in der Schweiz arbeiten in den etwa 70 Firmen der Aluminiumindustrie. Seit gestern können diese Aluminiumhersteller ihre Rohre, Stangen, Profile oder Bleche ihren Kunden in Europa nicht mehr einfach liefern wie bisher. Denn die EU hat sogenannte Überwachungsmaßnahmen eingeführt. Die europäischen Kunden der Schweizer Aluhersteller müssten in ihren jeweiligen Ländern Überwachungsdokumente beantragen. Marcel Menet ist Geschäftsführer des Aluminiumverbandes Schweiz. Für Menet ist klar,
das ist eine weitere Hürde, dass die eigenen Kunden hier zusätzliche Arbeit verrichten müssen.
Zusätzlichen administrativen Aufwand für die Kunden also. Weil die neue Lizenz für diese Überwachungspapiere immer für 4 Monate gilt, müssen die europäischen Kunden abschätzen, wie viel Aluprodukte sie von ihren Schweizer Lieferanten in den nächsten 4 Monaten wollen. Wenn jemand plötzlich mehr braucht, muss er eine neue Lizenz beantragen. 5% mehr werden noch toleriert. Die neuen Regeln sind kompliziert und könnten Folgen haben.
Also wir haben erste Kundenreaktionen vorliegen, die waren nicht positiv. Es besteht durchaus das Risiko, dass solche Kunden im EU-Raum neue Lieferanten suchen.
Um dem zusätzlichen Papierkram auszuweichen, sagt Marcel Menet. Untätig ist der Verband natürlich nicht. Heute ist eine Delegation der Schweizer Aluindustrie in Brüssel.
Da wird diskutiert, was das für schwerwiegende Konsequenzen hat.
Nur Bittsteller sei man in Brüssel nicht, glaubt Marcel Menet. Denn die Schweizer Alufirmen würden hochspezialisierte Teile für ihre europäischen Kunden bauen.
Beispielsweise wichtige Komponenten für die EU-Autoindustrie oder für die Schienenfahrzeugindustrie, den Flugzeugbau. Also da haben wir durchaus auch wichtige Trümpfe in der Hand.
Grundsätzlich sind die Industrien der Schweiz und der EU gegenseitig aufeinander angewiesen. Rund 450'000 Tonnen Aluprodukte fließen von der Schweiz jährlich in die EU und etwa gleich viel kommt von der EU in die Schweiz hinein. Die EU-Überwachung der Aluminiumimporte zielt ja vor allem gegen China, das in den letzten 10 Jahren enorme Alukapazitäten aufgebaut hat. Doch aus Sicht der EU ist die Schweiz genauso wie China ein Nicht-EU-Land. In einer komfortableren Lage befinden sich dagegen die Nicht-EU-Länder Norwegen, Island und Liechtenstein. Diese Länder sind im EWR und laut EWR-Vertrag dürfen keine handelspolitischen Schutzmaßnahmen angewendet werden. Deshalb sagt der Geschäftsführer des Aluverbandes klipp und klar:
Hätten wir damals dem EWR zugestimmt, hätten wir die Probleme mit der EU heute nicht.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO kommentiert die neuen EU-Schutzbestimmungen zurzeit nicht, weil die Gespräche mit der EU am Laufen seien. Ingolf Planer, Chef der Alumenziken, wünschte sich, dass das SECO in Brüssel mehr Druck machen würde. Mehr als 80% der Alumenziken-Produkte gehen in die EU. Planer erinnert daran:
Ich weiß, es betrifft nicht so viele Arbeitsplätze wie in der Pharmaindustrie, aber es sind durchwegs ein paar tausend Familien davon abhängig, dass wir weiterhin Aluminium in der Schweiz produzieren können.
Der Alumenziken-Chef betont dies, weil er befürchtet, dass die Schutzmaßnahmen der EU nur der erste Schritt sind. In einem zweiten Schritt, glaubt er, werde die EU wie die USA zu Schutzzöllen greifen müssen. Und dann wäre eine Verlagerung der Schweizer Produktion an europäische Standorte nicht mehr zu umgehen, sagt Ingolf Planer.
Charlotte Schackmar über Turbulenzen in der Alubranche. Sie hören Rendezvous in 12 Minuten, ist es 1. Nord Stream 2, so heißt der Zankapfel, um den es jetzt bei uns geht. Die russische Gazprom sowie mehrere europäische Energiekonzerne wollen eine weitere Gasleitung von Russland nach Deutschland bauen. Und zwar unter Wasser durch die Ostsee. Dem ursprünglich für diese Tage geplanten Baubeginn würde eigentlich nichts im Weg stehen. Erste Arbeiten sind erledigt, die Rohre geschweißt. Wäre da nicht die Politik? Etliche Staaten stemmen sich aus verschiedenen Gründen mit aller Kraft gegen das Bauvorhaben. Nun versucht Deutschland, die Lage zu beruhigen. Gestern wurde Wirtschaftsminister Altmaier in der Ukraine vorstellig, heute hat er einen Termin in Moskau. Ich habe unseren Korrespondenten David Nauer in Moskau gefragt. Russlands Wirtschaft ist stark vom Energieexport abhängig. Wie wichtig ist die neue Pipeline für das Land?
Sie ist sehr wichtig für Russland. Natürlich ist sie wirtschaftlich sehr wichtig, aber die Pipeline ist auch ein politisches Projekt. Das Bauwerk würde ja Russland direkt mit Deutschland verbinden. Es würde sozusagen die Sonderbeziehung zwischen diesen beiden Staaten verstärken. Und diese Sonderbeziehung ist schon lange ein wichtiges Ziel von Moskaus Außenpolitik, denn im Kreml schwebt eine Welt vor, in der große Staaten wie eben Russland oder Deutschland die Dinge untereinander regeln, ohne allzu große Rücksicht zu nehmen auf die Kleinen.
Eben, Russland und Deutschland, die wollen diese Pipeline. Ansonsten aber ist die Reihe der Gegner lang. Wer sperrt sich denn vor allem dagegen?
Ja, an erster Stelle steht da die Ukraine. Sie hat bisher stark davon profitiert, dass die wichtigsten Pipelines, die russisches Gas nach Europa brachten, eben durch die Ukraine gingen. Und diesen wichtigen Status als Transitland könnte das Land verlieren mit Nord Stream. Aber auch Polen ist gegen dieses Bauprojekt, weil Polen einen übermäßigen russischen Einfluss auf Europa fürchtet. Dänemark ist ebenfalls skeptisch, was ein ganz besonderes Problem sein könnte, weil die Pipeline durch dänisches Hoheitsgebiet gehen soll. Und zudem gibt es Widerstand aus den USA.
Schauen wir die Befürchtungen der Ukraine etwas genauer an. Wie berechtigt ist der Widerstand aus Kiew?
Aus ukrainischer Sicht schon durchaus berechtigt, denn was ich gesagt habe, dieser Status als Transitland, das war der bisher wichtigste Hebel, den die Ukraine hatte gegen Russland, wenn man so will. Man darf nicht vergessen, Russland finanziert immer noch Separatisten im Osten der Ukraine, die Krieg führen gegen die ukrainische Armee. Und im Moment global gesehen braucht Moskau aber die Kooperation von Kiew noch, denn ohne die ukrainischen Pipelines könnte Russland sein Gas nicht nach Europa verkaufen oder viel weniger Gas nach Europa verkaufen. Und Nord Stream 2 würde also die Position der Ukraine im Konflikt mit Russland massiv schwächen. Kommt noch dazu, dass die Ukraine derzeit jedes Jahr Transitgebühren für dieses Gas in Milliardenhöhe kassiert und dieses Geld würde dann in Zukunft auch wegfallen.
Nicht nur in Europa gibt es Kritik, Sie haben es erwähnt, auch die USA sind gegen Nord Stream 2. Sie würden lieber ihr eigenes Erdgas nach Europa verkaufen. Die USA haben auch schon mit Sanktionen gedroht. Welchen Einfluss hat das?
Die amerikanischen Drohungen sind ein erhebliches Risiko für dieses Projekt, denn wenn die USA tatsächlich Sanktionen erlassen gegen Firmen, die an Nord Stream 2 beteiligt sind, dann würden sich wahrscheinlich vor allem die deutschen Partner zurückziehen müssen und Experten hier in Moskau glauben, dass dann die Pipeline kaum gebaut würde.
Erheblicher Widerstand also von diversen Seiten. Was heißt das alles jetzt? Steht Nord Stream 2 nun vor dem Baustart oder eher vor dem Scheitern?
Das ist schwer abzuschätzen im Moment. Es ist ein eigentliches Pokerspiel um diese Pipeline im Gang. Der deutsche Wirtschaftsminister Peter Altmaier versucht im Moment zu vermitteln. Sie haben es gesagt, er war gestern in Kiew, heute ist er in Moskau. Und die Deutschen wollen diese Pipeline unbedingt und sie haben deswegen einen Kompromissvorschlag gemacht. Nord Stream 2 soll gebaut werden, aber Russland verpflichtet sich auch weiterhin Gas durch die Ukraine nach Europa zu liefern. Die Russen haben ihrerseits angedeutet, dass sie sich eine solche Vereinbarung vorstellen könnten. Allerdings sind die Details, wie das dann aussehen könnte, noch höchst nebulös und auf diese Details wird es ankommen. Ich denke, das Ringen um Nord Stream 2 wird noch eine ganze Weile weitergehen.
Sagt David Nauer, der für uns aus Moskau berichtet. Der Milliardär George Soros ist eine schillernde Persönlichkeit. Seinen Reichtum hat der ungarischstämmige Soros unter anderem Aktien- und Devisenspekulationen zu verdanken. Seit vielen Jahren unterstützt er Bürgerrechtsorganisationen und politische Aktivisten, auch in seiner ehemaligen Heimat Ungarn. Der Regierung Orbán ist das ein Dorn im Auge. Sie hat immer mehr Druck aufgebaut und gegen Soros' Stiftung Open Society Foundation. Nun gibt die Stiftung dem Druck nach und verlegt ihren Sitz von Budapest nach Berlin. Für Premier Orbán ein Erfolg. Aber er will nicht nur die Organisation von Soros aus dem Land vertreiben, sondern die liberale Denkweise, für die sie steht. Eine Einschätzung von Urs Bruder.
Ein langes Kapitel geht zu Ende. Seit 1984 ist die Open Society Foundation in Ungarn tätig. Da war das Land noch kommunistisch. Die Stiftung setzte sich für Redefreiheit ein und unterstützte Regimekritiker. Sie verteilte Schulkindern Milch und stattete Spitäler aus. Später förderte sie den Übergang hin zu einer offenen, demokratischen Gesellschaft. Ein 26-jähriger Student namens Viktor Orban konnte dank eines Soros-Stipendiums in Oxford die Geschichte des englischen Liberalismus studieren. Ein Studium, das er nach einem Jahr abbrach für einen Sitz im ungarischen Parlament. Jetzt hat der Zögling seinen Förderer vertrieben. Seine liberalen Ansichten hat Orban schon vor über 20 Jahren gegen Rechtskonservative ausgetauscht. Doch inzwischen führt er einen gnadenlosen Kreuzzug gegen alles Liberale und seine Mittel sind gefährlich. Zu Recht klagt die Open Society Foundation in ihrer heutigen Pressemitteilung, dass die Regierung von Viktor Orban sie, den Juden Soros und ihre Partner mit einer 100 Millionen Euro teuren Hasskampagne angegriffen habe, die antisemitische Züge trug. Die Orban-freundlichen Medien Ungarns verleumden Mitarbeiter der Stiftung und veröffentlichen neuerdings schwarze Listen angeblicher Staatsfeinde. Da findet man auch die Namen von Angestellten der Open Society Foundation. Die Stiftung verlässt jetzt Budapest. Die Stadt verliert über 100 Arbeitsplätze. In der Schwebe ist nach wie vor das Schicksal der von Soros gegründeten und finanzierten Central European University. Die Regierung zögert die Unterzeichnung eines Abkommens, das wegen von ihr erlassenen Gesetzen überhaupt erst nötig wurde, seit letztem Herbst hinaus. Die renommierte Hochschule gibt in Ungarn jährlich fast 40 Millionen Franken aus und schafft direkt und indirekt tausende Jobs. Die Open Society Foundation verlegt ihren internationalen Sitz nach Berlin. Sie möchte die ungarische Zivilgesellschaft aber weiterhin mit Geld unterstützen. Die Frage ist, wie lange das noch möglich ist. Orbans Regierung arbeitet mit Hochdruck am sogenannten Stop-Soros-Gesetzespaket. Die Geheimdienste dürften demnach neu NGOs überwachen. Alle Organisationen, die Flüchtlinge oder Asylsuchende in irgendeiner Weise unterstützen, müssten einen Viertel ihrer ausländischen Fördergelder dem Staat abgeben. Und sie bräuchten eine Lizenz der Regierung, könnten also jederzeit geschlossen werden. Die Regierung hat NGO-Tätigkeiten erst vor kurzem mit neuen gesetzlichen Auflagen erschwert. Sie muss sich deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof verantworten. Jetzt legt sie schon nach, noch bevor ein Urteil vorliegt, und zwingt manche NGOs damit womöglich zur Aufgabe. Ob sich Orban von den Institutionen der EU noch in die Schranken weisen lässt, ist ungewiss. Denn für ihn steht außer Frage, dass die Geschichte ihm längst Recht gegeben hat. Das Zeitalter der liberalen Demokratie ist zu Ende gegangen, sagte er nach seiner Vereidigung als Premierminister letzte Woche und kündigte an, in Zukunft ganz Europa vom angeblich eingeschlagenen Weg der Selbstabschaffung abbringen zu wollen. Soros, sein ehemaliger Förderer, ist für Orban ein Mann von gestern. Er bekämpft ihn wie ein rebellierender Sohn seinen Vater. Er lehnt nicht nur ihn ab, sondern auch alles, wofür er steht.
Urs Bruder hat berichtet. 1:02, gleich auf SRF 1 und 4. Während in Jerusalem die Verlegung der US-Botschaft gefeiert wurde, eskalierte gestern im Gazastreifen die Gewalt. Die Hoffnungen auf eine friedliche Lösung im Nahostkonflikt schwinden. Wie damit umgehen? Darüber reden wir mit der Nahost-Expertin Gudrun Harrer. Sie ist Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Julia Villino.
Nach der Gewalt von gestern wird heute in den palästinensischen Gebieten um die 60 Toten getrauert. Schulen, Geschäfte und Behörden bleiben geschlossen. Heute ist der Nakba-Tag, an dem an die Flucht und Vertreibung von Palästinensern erinnert wird. Israel dagegen feiert 70 Jahre Staatsgründung. Es werden neue Proteste erwartet. Kriminelle Ausländer können auch dann ausgeschafft werden, wenn es beim bloßen Tatversuch geblieben ist. Das hat das Bundesgericht entschieden und damit ein Urteil der Aargauer Justiz bestätigt. Kritiker der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden KESB haben eine Volksinitiative lanciert. Damit wollen sie, dass Familien besser vor Eingriffen durch Behörden geschützt werden. Etwa bei der Wahl eines Beistands für urteilsunfähige Personen.
Thank you.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.